echt passiert. Ein älterer Herr spricht mich an, sagt, ich spreche kein Englisch, du musst mir mal helfen. Dennis, du musst mir was erklären. Da gibt es jetzt einen neuen Begriff, den lese ich immer in der Zeitung und der stammt wohl aus dem Englischen. Da lese ich immer den Begriff Fake News. Und nachdem ich zweimal nachgefragt habe, ob ich das richtig gehört habe und die Antwort immer die gleiche bleibt, sage ich zunächst, du musst dringend an deiner englischen Aussprache arbeiten. Was er nämlich meinte, war Fake News. Und schon waren wir mittendrin im Thema echt und falsch und das im doppelten Sinn. Nachdem wir also die Aussprache geklärt und angemessen geübt hatten, erklärte ich ihm, dass Fake für Schwindel, Imitation oder Täuschung steht. Fake ist natürlich so alt wie die Menschheit selbst. Aber mit der digitalen Multiplikation und den Möglichkeiten der Technologie sind die Ausmaße dieses Phänomens explodiert. Und sie reichen hinein bis in unseren Alltag, in unsere Gebrauchsgegenstände. Die Kosmetikindustrie klebt falsche Fingernägel, falsches Haar, falsche Dreadlocks, Marcel, falsche Wimpern an den Körper. Man kann sich als Mann ein Sixpack machen lassen und als Frau noch ganz andere Sachen. Selbst Vegetariern und Veganerinnen verkauft man Produkte, die die Namen Wurst und Fleisch auf der Verpackung tragen. Auf Facebook habe ich mehrere hundert Freunde. Manche davon verstecken sich wahrscheinlich hinter einer Fake-Identität. Nehmen wir die Urlaubsbilder, die wir auf Instagram so schön bewundern. Mein Bildbearbeitungsprogramm hat ein Artificial Sky Replacement. Klingt beeindruckend und ist es auch. Und es meint einfach, wenn mir der Himmel bei einem Bild zu öde, zu grau oder langweilig, wolkenlos erscheint, dann kann ich per Mausklick aus einer Anzahl spektakulärer Himmel auswählen, kann sogar auswählen, aus welchem Winkel die Sonne scheinen soll. Alles Fake. Aber geile Bilder, muss ich schon sagen. Manchmal ist es ja auch egal. Die Sneakers mit einem bekannten Markennamen, die ich vor Jahren bei einem China-Urlaub gekauft habe, trage ich immer noch. Für 12 Euro waren die wahrscheinlich nicht echt. Sind aber gut gemacht. Das Musikstück aus dem Studio, das einfach nur toll klingt. Mir ist es doch egal, ob die Sängerin oder der Sänger den Ton nicht traf und der Tontechniker eben nochmal am Computer herumgefummelt hat. Naja, und wenn die vegane oder vegetarische Wurst schmeckt, umso besser. Es gibt ein Gebiet, wo Fake nicht funktioniert, nicht das gewünschte Ergebnis bringt und vor allen Dingen nicht zufrieden und glücklich macht. Und das ist mein Glauben und mein Glaubensleben. Das merken ja etliche gerade in dieser Zeit, wo Gottesdienste lange ausfielen oder immer noch ausfallen und wir auf unser eigenes Glaubensleben, auf unsere Bordmittel zurückgeworfen wurden. Und plötzlich wurde vielen klar, ob der Glaube echt oder fake war. Ob er auch in einer Krise trägt oder plötzlich entbehrlich wurde oder gar verloren ging. Und dann sitze ich neulich in meinem ersten echten Gottesdienst mit MNS, Mund-Nasen-Schutz, mit wenigen Leuten in einem großen Raum, mit ohne Singen, die Stühle schön weit auseinander, ein freundliches Zuwinken als Gruß und natürlich frage ich mich auch hier, ist das jetzt ein echter Gottesdienst? Sehr praktisch spricht Jakobus, der Bruder von Jesus, sich gegen Fake-Glauben und für den echten, gelebten, authentischen Glauben aus. Und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Hören wir die ganze Passage von Marcel vorgelesen.
Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wäre ihnen schon damit geholfen, wenn du zu ihnen sagst, ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich habt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Ohne dass ihr ihnen wirklich gebt, was sie zum Leben brauchen. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum Nächsten beweist. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeige doch einmal deinen Glauben, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott will? Erinnert ihr euch nicht daran, dass sogar Abraham, unser Stammvater und Vorbild im Glauben, vor Gott erst dann Anerkennung fand, nachdem er tat, was Gott von ihm verlangte? Er war bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glauben und Tun zusammen. Und erst durch dieses gehorsame Handeln wurde sein Glaube vollkommen. Das meint auch die Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und dadurch fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar der Freund Gottes genannt. Ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unsere Taten beweisen, dass unser Glaube echt ist. Anders geht es nicht. Auch die Dirne Rahab ist dafür ein Beispiel. Sie wurde von Gott gerettet, weil sie in Jericho die Kundschafter der Israeliten von den Soldaten des feindlichen Königs versteckte und ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht ermöglichte. So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot, wenn er ohne praktisches Handeln bleibt.
Wusstet ihr, dass dieser Text ein theologisches Schlachtfeld ist? Besonders seitdem Martin Luther für sich beschloss, dass er den Jakobusbrief oder zumindest dieses Kapitel am liebsten aus der Bibel herausgekegelt hätte. Wenn man einen gelernten Protestanten piesacken will, dann liest man ihm oder ihr diesen Text vor. Der Grund ist klar. Paulus, so Martin Luther, hat uns das reine Evangelium eingeschenkt, indem er uns erklärte, der Mensch wird nicht durch sein Tun bei Gott angenommen, sondern durch seinen Glauben. Und da kommt plötzlich Jakobus, macht sozusagen die theologische Blutgrätsche und sagt, Glauben ohne Werke ist mausetot, ist eigentlich kein Glaube. Aber das ist nur eine Perspektive. Ich habe ja schon gesagt, man muss schon gelernte Protestantin oder gelernter Protestant sein, um so zu reagieren. Es könnte ja auch noch eine andere Perspektive geben, eine intuitive Perspektive. Nehmen wir mal an, jemand liest diesen Text, ohne durch kirchliche Erziehung oder theologische Bildung vorbelastet zu sein. Und ich habe das ausprobiert diese Woche. Was wäre also die intuitive Reaktion auf das, was Jakobus da sagt? Ich habe es ausprobiert. Zustimmung. Denn Jakobus sagt doch nur etwas, das uns als Thema in allen Bereichen des Lebens begleitet. Er wehrt sich gegen die, die wir bei uns im Norden Schnagger nennen. Leute, die die Welt erklären können, aber wenn es drauf ankommt, sind sie nicht zu gebrauchen. Ein Schnacker ist zum Beispiel der Musikkritiker, der nach einem Konzert der berühmten Big Band von Count Basie zu Basie ging und sagte ihm, dein Saxophonist, der versucht doch nur wie Charlie Parker zu klingen, der berühmte Saxophonist. Count Basie sagt kein Wort, greift sich ein Saxophon, hält es dem Typen hin und sagte, mag sein, aber spiel du doch mal wie Charlie Parker. Ein Schnacker, das weiß ich aus meiner Jugendzeit, ist der Teenie, der mit der mit der geilen Markenbadehose und mit dem richtigen Swag auf den Zehner hochklettert, aber dann nach 10 Minuten wieder die Treppe runterkommt. Schnacker sind die Typen, die sagen, ich ruf dich zurück. Jakobus, ich hatte ja vorgewarnt, nimmt hier kein Blatt vor den Mund und er hat wohl gute Gründe dafür, denn sein Brief ist in den kurzen 5 Kapiteln durchsetzt mit fast 60 Imperativen, also Befehlsformen. Daher sagen manche, der Jakobus, er sei so ein Moralist, der immer mit dem erhobenen Zeigefinger wedelt. Aber meiner Ansicht nach macht Jakobus das aus einem völlig anderen Grund. Man nimmt an, dass dieser Text nur circa 20 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung geschrieben wurde. Da gab es dann schon Gemeinden und irgendwie hat sich schon nach dieser kurzen Zeit ein Problem herausgebildet. Das Schnackerproblem. Leute, die sich im Bibelgespräch gerne bei jeder Frage melden und einen Beitrag haben, aber die du nicht gebrauchen kannst, wenn wirklich angepackt werden muss. Die bekennen, Jesus nachzufolgen, aber die es nicht umsetzen in ihrem Alltag. Als Pastoren wissen wir, wovon die Rede ist. Nicht nur, weil wir oft selber von Schnackeritis betroffen sind. Versuch mal jemanden zu finden, der Schwester X oder Bruder Y beim Umzug ins Altersheim hilft. Da gibt es viel Rücken. Aber es gibt auch viele, die sich bereit erklären, mitzumachen. Das Schnackerproblem ist ebenso alt wie die Kirche selber. Aber Jakobus hat den Mut, es auch anzusprechen. Kaum ein anderer ist sinngemäß so nah dran an der Bergpredigt Jesu wie Jakobus, sagen Theologen. 50 Verse in seinem Brief wiederholen mit anderen Worten Aussprüche oder Gedanken Jesu, besonders aus der Bergpredigt. Jakobus kannte seinen Herrn und Bruder. Er ist ja sein Bruder von klein auf und er wusste, dass Jesus eben gerade kein Schnacker war. Ganz im Gegenteil, Jesus krempelte mächtig die Ärmel hoch, ob als Zimmermann auf dem Bau oder als Heiler unter den Menschen, ob als Diener mit dem Handtuch, der dreckige Füße wäscht, oder als Brotausteiler, wenn die Leute hungrig sind, und schließlich natürlich auch am Kreuz, von dem er die ganze Zeit geredet hatte und gegen das er sich schließlich nicht wehrte. Für uns tat er das. Jakobus erinnert seine Gemeinde nur daran, wenn wir Jesus gut finden, an ihn glauben und ihm nachfolgen wollen, dann sollte man das an unseren hochgekrempelten Ärmeln ablesen können. Mir hat geholfen zu lernen, was Jakobus hier mit Glauben meint, als ich erfuhr, dass es um 3 Zutaten geht. Das Wort Glaube oder Glauben ist ja ein Schwergewicht, sowohl in der Sprache der Bibel als auch im Deutschen. Der Glaube aber, von dem das Neue Testament und auch besonders Jakobus hier spricht, besteht aus 3 Zutaten, wie ein Rezept. Erst wenn alle 3 Zutaten drin sind, ist es echt, nicht mehr fake. Hier sind die Zutaten. Erstens, Glaube ist intellektuelle Zustimmung. Das ist auch das Erste, woran wir denken, wenn wir an Glauben denken. Etwas für wahr halten. Wenn ich also hier im Studio auf diese fiese, rückwärts laufende Uhr schaue, glaube ich, dass ich noch 15 Minuten und 30 Sekunden habe. Und die Aufnahmeleitung deutet mir mit Grinsen an, dass sie weiß, dass ich keine Sekunde mehr habe. 2. Zutat, Vertrauen. Das ist schon mehr als Zustimmung. Um im Beispiel zu bleiben, man vertraut mir, dass ich in 15 Minuten und 8 Sekunden zum Ende komme. Und ich vertraue der Uhr. 3. Zusatz für die biblische Definition von Glauben, Umsetzung. Wir werden es sehen. Die Bibel nimmt hier gerne das unbeliebte Wort Gehorsam. Es geht aber eigentlich um Umsetzung, also das Tun. Setzen wir die 3 nochmal in ein Beispiel ein, das ist das Beste. Ich habe im Zivildienst, ist also schon lange her, Kranke und Blutkonserven transportiert. Also nicht kranke Blutkonserven, sondern kranke Menschen und gesunde Blutkonserven. Da bekam ich zu Anfang ein Sicherheitstraining bei einem namhaften deutschen Autoclub. Da sitzen wir also mit unserer kleinen Gruppe von 4 oder 6 Zivis und der Fahrtrainer kommt rein und Er hält uns einen Vortrag. Er beginnt mit dem Bremsen. Ergebnis: Ich glaube ihm, dass der beste Bremsvorgang ist, wenn alle vier Räder zum völligen Stillstand kommen und eben nicht nur eins. Und damit es keine Anschriften gibt von Technikerinnen und Technikern, das war noch vor ABS. Das ist die Stufe 1. Nach dem Vortrag stehen wir auf und gehen zu unseren Autos und der Trainer erklärt uns, dass wir jetzt eine Vollbremsung machen werden. Malt eine Linie auf die Straße auf, sagt, dass wir mit 50 Sachen auf diese Linie zufahren sollen. Und dann sollen wir eine amtliche Vollbremsung hinlegen, indem wir auf die Bremse hauen wie der wilde Stier. 100%. Wir könnten dadurch nichts am Fahrzeug beschädigen. Das ist die zweite Stufe. Vertrauen. Aber an der dritten Stufe nun, der Umsetzung, konnte man gut sehen, ob der Glaube in allen seinen Dimensionen überhaupt vorhanden war. Es brauchte nämlich von uns allen mehrere Anläufe, bis wir in der Lage waren, so zu bremsen, als hänge unser Leben davon ab und der ganzen Bremskonstruktion wirklich zu vertrauen. Das ist die Umsetzung. Da kam der Glaube im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße. Nun, Jakobus gibt leider kein Beispiel vom römischen Fahrsicherheitstraining mit einem Zweispänner, aber er gibt zwei andere Beispiele, die ihm näher liegen. Und die stammen beide aus den alttestamentlichen Erzählungen, also aus der Bibel selber. Zunächst erinnert er an Abraham und die sogenannte Bindung Isaaks, wie sie die Juden nennen. Abraham, das ist sowohl in jüdischer wie auch in christlicher und heute sogar in muslimischer Perspektive, das ist ein Heimspiel. Abraham ist der Held. Der steht so hoch auf dem Sockel des Glaubens, da kann man nur bewundernd hinaufblicken. Es ist hier gar nicht die Zeit, diese in sich schwer zu verstehende Geschichte der beinahe Tötung seines einzigen Sohnes auf göttlichen Befehl hin aufzuarbeiten. Sie ist literarisch wunderschön, aber sie ist auch in der Vorstellungskraft gruselig. Aber natürlich illustriert diese Geschichte, was Jakobus sagen will. Deswegen nimmt er sie ja und zitiert sie, nämlich: Abraham schnackt nicht nur, er ist auch bereit zu handeln. Und zwar eindeutig gegen sein eigenes Interesse und das seines Sohnes. Rhetorisch hat Jakobus bis hierher alles richtig gemacht. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer nicken: Ja, der Abraham, der ist ein großes Beispiel für uns alle. Dann aber holt Jakobus zum Geniestreich aus. Noch sinnt sein Publikum über den Glaubensvater Abraham nach, wie dieser fromm und gehorsam mit Gott wandelte. Da sagt Jakobus plötzlich in diese Stille: Auch die Hure Rahab. Wer bitte? Wen stellst du neben unseren Abraham hin? Auf einen ebenso hohen Sockel? Ich erinnere kurz an die Hure Rahab-Geschichte. Die kann man ja nicht voraussetzen. Und Vorsicht, ich schildere nicht die Version aus den Kinderbibeln. Die Rahab ist ja kein Promi wie Abraham. Und es ist auch nicht schmeichelhaft, dass ihre Berufsbezeichnung hier offensichtlich zum Namen dazugehört. Aber das hat rhetorische Gründe. Das Volk Israel ist also auf dem Weg aus der Sklaverei Ägyptens in das verheißene Land. Mose ist bereits tot. Josua als neuer Führer des Volkes, im Josua-Buch Kapitel 2 lesen wir das. Josua sendet zwei Kundschafter aus, um die Stadt Jericho im Jordantal auszukundschaften. Diese beiden Kundschafter, so sagt der Bibeltext, und das nicht ohne ein gewisses Augenzwinkern angesichts der doch pikanten Situation, gehen stracks ins örtliche Gewerbegebiet. Und dann steht da wörtlich: Sie legten sich dort nieder. Das ist das, was passiert, wenn der Arbeitsauftrag lediglich heißt, geht und schaut euch mal um, im ersten Vers. Ihre Tarnung fliegt auf und am nächsten Morgen geht die Kunde um. Zwei Spione seien im Haus der Rahab gewesen, bewirtet worden, was auch immer. Rahab versteckt die beiden und gibt ihnen Tipps für die Flucht. Die Flucht gelingt. Und im Gegenzug bittet Rahab um Gnade für sich und ihre Angehörigen, weil sie zu dem Glauben gekommen ist, dass, Originalzitat, euer Gott oben im Himmel und auf der Erde Gott ist. Sehr schön beschreibt der Text die drei Zutaten des Glaubens. Von intellektueller Zustimmung zu Vertrauen bis hin zur Tat. Rahab und ihre Angehörigen werden nicht nur verschont, das Neue Testament setzt sie sogar in die genetische Erbfolge ein, aus der Jesus hervorgeht. Eine Urgroßmutter von Jesus also. Also doch ein A-Promi. Jetzt haben wir dort einen Patriarchen, ein Mann, ein reicher Mann, ein Glaubensheld. Und daneben eine Heidin, eine Frau, eine Sexarbeiterin. Und was beide verbindet? Ein Glaube, der ganzheitlich ist. Ein Glaube, der Gott zustimmt, der ihm vertraut und der handelt. Knüpfen wir an den Titel der Predigt an. Echt tut gut. Wenn es um unseren Glauben und um unser Leben geht, wollen wir das Echte, nicht Fake. Und wir haben gelernt, dass der Glaube, von dem Jakobus redet, aus Zustimmung, Vertrauen und Umsetzung besteht. Ansonsten ist er Schnackerei. Und wenn er das so einreibt, der Jakobus, dann wohl, weil ihm das in seiner Gemeinde oder seinen Gemeinden damals schon auffiel und fehlte. Es bleibt aber noch am Ende die allerkniffligste Frage und die lautet, wo bitteschön, wo sitzt der Knopf zwischen Vertrauen und Umsetzung, auf den ich gerne drücken möchte? Meine Frau und ich saßen vor genau einer Woche bei herrlichem Sonnenschein auf dem Elbdeich im Gras und ich habe ihr diesen Bibeltext vorgelesen, weil ich ihre Perspektive brauche. Sie kommt aus einer ganz anderen Denkecke. Sie ist Therapeutin und arbeitet mit Familien und mit Kindern und Jugendlichen. Aber dieser eine Punkt, dieses große Fragezeichen hier, das verbindet uns. In der Therapie ist sie mit Klientinnen und Klienten schnell an dem Punkt, an dem diese zustimmen. Du hast recht. Und etwas später auch an dem Punkt des Vertrauens. Ja, wir vertrauen dir, dass das die richtige Methode ist und wir machen jetzt was ab. Aber diese vertrackte Umsetzung, die Abmachung dann in der konkreten Situation ins Handeln zu übersetzen, wo ist da der Knopf? Wenn ich den wüsste, wenn ich eine Pille erfinden könnte, die Vorsätze und Überzeugungen in die Tat umsetzt, oder ein Buch, das den Mechanismus perfekt beschreibt, meine Rente wäre sicher. Jakobus gibt auch keine direkte Antwort, wie mein Glaube echt wird. Aber er gibt zwei indirekte Antworten, die aus seinem Text herausleuchten. Die erste bringt uns nochmal zu unserem protestantisch protestierenden Einwand zurück. Jakobus Lehre hier, dass das Tun errettet, was ja gruselig wäre. Es geht Jakobus gar nicht um seine oder meine persönliche Errettung hier. Ich höre immer, dass Leute sagen, Jesus ist mein persönlicher Retter. Dann wundern sie sich, wenn ich sage, das ist Quatsch. Der ist gar nicht mein persönlicher Retter. Der ist nämlich auch deiner und unserer und der ganzen Welt. Es geht gar nicht nur um mich, sondern es geht um uns. Es geht um eine Gemeinschaft. Eine neue Qualität des Miteinander, des Wir. Deswegen braucht der Glaube eine Gemeinde, eine Gruppe und nicht der Einzelne eine Philosophie. Das erste Beispiel, das Jakobus in diesem Abschnitt gibt, ist ein Beispiel der Gemeinschaft. Da hat einer oder eine Not und dann ist Helfen angesagt und nicht Schnacken. Etwas schnippisch fragt Jakobus, kann der Glaube ihn, also den Notleidenden, retten? Und hier ist retten wörtlich gemeint, nämlich am Leben erhalten. Der Glaube, an den Jakobus also denkt, ist nicht der, der in allem fragt, was ist für mich drin? Ein bisschen mehr Gerechtigkeit oder Erlösung oder Punktabzug oder angenommen sein bei Gott? Der aktive, lebendige Glaube denkt von sich weg hin zu anderen Menschen. Eine erste Antwort auf die Frage, wo ist der Knopf zwischen Vertrauen und Umsetzung, heißt also, vergiss nicht, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine. Pflege die Gemeinschaft, lebe Gemeinde, versuche es nicht alleine. Oder noch drastischer, vergiss einfach mal deine theologische Besorgnis um dein Heil und fass mit an. Und ja, andere Menschen, besonders Gruppen und besonders Gemeinden, sind nervig und anstrengend, manchmal sogar belastend. Aber die anderen sind die besten Lehrerinnen und Lehrer für einen aktiven Glauben, nicht ich selber. Und dann mitten in diesem Text, als von dem großen Abraham die Rede ist, gibt es einen kurzen Satz. Der scheint durch wie ein Juwel und dennoch wird er wie so ein selbstverständliches Zitat dazwischen gestreut, was es ja auch ist, ein Zitat. Da steht, Abraham wurde Freund Gottes genannt. Nicht Fake-Freund und auch nicht wie in mein lieber Freund. Abraham und Gott waren Freunde und Freundschaft, das war damals so und das ist heute auch noch so, beruht auf Liebe. Abraham hat Gott geliebt und Gott hat Abraham geliebt. Wenn es heißt, der wurde Freund Gottes genannt, dann haben das andere so gesehen und so benannt. Dann haben das Leute von außen gesehen, wie Abraham und Gott miteinander reden und handeln und haben über seinen Glauben gesagt, Mensch, Gott ist sein Freund und Abraham ist Gottes Freund. Und sinngemäß natürlich auch, weil die beiden gleichberechtigt als Beispiel gebracht werden, die Hure Rahab ist eine Freundin Gottes und er ist ihr Freund. Und dann eben auch, was ich mir wünsche, ich, der Meier, ein Freund Gottes. Und Gott will mein Freund sein. Es geht also nicht um die abstrakte Verhältnisbestimmung von Glauben und Werken, wie Theologen das sagen würden, sondern um eine gelebte Freundschaft. Zustimmung ist wichtig, Vertrauen ist wesentlich, Handeln ist unverzichtbar. Die Quelle aber von allem, und das Geheimnis echten Glaubens, der sich im echten Leben zeigt, ist die Liebe. Und die beginnt damit, dass einer damit anfängt. Das war nicht Abraham, sondern das war Gott. Das Erste, was wir von Gott im ersten Vers des ersten Kapitels, des ersten Buches der Bibel hören, ist sein Tätigkeitswort. Bara, Gott schuf. Der knetete Erde, der pustete Leben ein. Der spazierte mit den Menschen durch den Abend, der suchte nach dem Menschen, als dieser sich vor ihm verbarg, weil er uns liebt. Echt liebt. Ja, echt tut gut. Aber Liebe, die tut echt gut. Amen.